Na, das haben wir Deutsch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. 4 Wochen und schon, liebe Gemeinde, behandeln wir die 3 Gs. Gottes gute Gebote. Es begann mit der Überschrift. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter. Dann hatten wir Gebot, was Martin Luther einfach ausgelassen hat. Wegen der Vorurteile kein Bildnis machen, die Beziehung zu Gott, auch beim Nächsten mit dem Namen Gottes und die Ruhe, die Gott uns schenkt, für die innere Zufriedenheit im 4. Gebot. Diese ersten 4 Gebote sind sozusagen die Vertikale, die die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen regeln, so wie so ein fester Anker, an dem wir uns dann halten können, wenn es um die Horizontale geht, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Heute, beim 5. Gebot, stehen wir quasi am Gelenk, an der Nahtstelle zwischen vertikal und horizontal. Es beginnt nämlich zuerst im Kleinen, im persönlichen familiären Rahmen, denn das nach biblischer Erzählung 5. Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Nun, worum es geht, ist klar, Beziehungs- und Erziehungsprobleme sind so alt wie die Menschheit selbst. Das fängt ja schon bei Adam und Eva, Kain und Abel an, wo der eine den anderen umbringt. Und um diese Beziehung zwischen den Generationen so ein bisschen zu regeln, zu strukturieren, zwischen Eltern und Kindern von damals bis heute, hat er ganz bewusst im 5. Gebot gesagt, du sollst deine Eltern ehren. Ehren. Ich habe mich gewundert, dass er nicht steht, du sollst deine Eltern lieben. Wäre doch eigentlich ganz normal, oder? Schließlich empfangen wir doch alle durch unsere Eltern das Leben, Kleidung, Nahrung, Erziehung, was auch immer. Aber das Wort Ehren hat noch einen ganz anderen, sehr wichtigen Akzent. Denn in der Bibel heißt es, Ehre gebührt eigentlich alleine Gott. Gott, dem Herrn und Schöpfer allen Lebens. Nur er wird geehrt. Aber jetzt beteiligt Gott quasi die Menschen an seinen Werken, weil er sie liebt. Und in der Elternschaft schenkt Gott dem Menschen Verantwortung über seine Schöpfung, indem er die Eltern praktisch zu seinen Stellvertretern macht, denen er dann dafür Ehre gebührt. Doch diese Stellvertretung schließt natürlich auch eine ungeheure Verantwortung mit ein, denn Gott will ja schließlich, dass diese Stellvertretung im Sinne des Auftraggebers ausgeübt wird. Deswegen können die Eltern mit ihren Kindern eben nicht machen, was sie wollen, sondern sie müssen Gott für ihre Erziehung Rechenschaft ablegen. Diese Ehre hängt also nicht von der Qualität der Eltern ab. Ich war lange Zeit im Jugendknast. Ich war fast 30 Jahre im Märkischen Viertel, da ging es ganz schön heftig an. Das heißt, die Alten waren nicht viel besser als die Jungen. Also es geht nicht um die Qualität der Eltern, sondern daran hängt es von dem von Gott ihm übertragenen Amt. Und deswegen können auch wir die Eltern nur richtig ehren, wenn diese wiederum Gott die Ehre geben und den Kindern nicht nur ihre Meinung und ihre Kultur überstülpen. Der Pfarrer Wilhelm Busch sagte mal, wenn die Eltern Gott nicht die Ehre geben, dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn die Kinder sie nicht ehren. Ist doch klar. Immerhin ermahnt der Apostel Paulus im Neuen Testament, im Kolosserbrief, im Epheserbrief, im Zusammenhang mit diesem Gebot, dass die Eltern sich ihrer pädagogischen Verantwortung sehr wohl bewusst sein sollen und die Kinder nicht zu hart anfassen, zu manipulieren oder unterdrücken dürfen. Aber eben auch nicht das Gegenteil, was heutzutage in der Regel der Fall ist, dass man die Kinder machen lässt, was sie wollen und ihnen alles erlaubt. Diese schädliche Grenzenlosigkeit. Ich möchte ja nicht über die verschiedenen Erziehungskonzepte reden, da haben wir keine Zeit, sondern nur darauf hinweisen, dass in den letzten 30 Jahren, also mit Beginn des multimedialen Zeitalters, tatsächlich sich sehr viel geändert hat. Denn parallel dazu lief eine beispiellose Säkularisierung, also die Entchristlichung unserer deutschen Gesellschaft, in der Gott weder von den Eltern noch von den Kindern geehrt wird. Und das hat natürlich auch pädagogische Spuren hinterlassen. Das betrifft zwar nicht alle Kinder, hier sitzen natürlich alle super brav und kein Problem, aber der Trend ist doch deutlich. Nämlich die Kinder werden durch ihre Eltern immer mehr zu individualistischen Prinzen und Prinzessinnen, wie die Lehrer sie störend nennen, und sich dann über die Helikoptereltern ärgern, wo manche Eltern zum Kampfhubschrauber ausarten, wenn ihnen was nicht gefällt. Pädagogen nennen die Kinder schlichtweg Tyrannen. Tyrannen. Das ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie es klingt, aber überall ist es beobachtbar, und das kann ich aus meiner über 35-jährigen pädagogischen Tätigkeit im Jugendbereich bestätigen. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Michael Winterhoff, hat nämlich schon seit 1988 zahllose Studien, wissenschaftliche Studien durchgeführt und 2008 sein erstes Buch veröffentlicht, das heißt, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. Das gab natürlich einen riesen Aufschrei. Es gab auch in der Pfarrerschaft große Diskussionen, wir haben lange diskutiert und kurze Zeit später kam das zweite Buch heraus auf ihn, das heißt, Tyrannen müssen nicht sein. Tyrannen müssen nicht sein und vor kurzem erschien sein drittes Buch als Zusammenfassung, wo es heißt, lass die Kinder doch wieder Kinder sein. Denn das Wort Tyrannos wird definiert als illegitimer Machtanspruch, also im pädagogischen Bereich, die Machtumkehr vom Erwachsenen zum Kind. Das Kind bestimmt die ganze Familie. Was Winterhoff beobachtet war, dass eben immer weniger Familien wirkliche Lebenswerte als Strukturen haben. So lang geht's und nicht so lang. Also deswegen stehen Erwachsene ihren Kindern auch oftmals hilflos gegenüber, welche dann mit ihrem Verhalten alles um sich herum bestimmen oder schlimmstenfalls tyrannisieren. Denn das Ergebnis ist eine, wie er schreibt, natürliche Respektlosigkeit alles und allem gegenüber. Er schreibt, die Psyche der Kinder lässt sich nicht erziehen, sondern sie muss sich entwickeln, beziehungsweise sie muss entwickelt werden. Denn ohne das Erwachsene gegenüber, was auch mal Grenzen setzen kann und muss, hat kein Kind die Chance auf eine einigermaßen gesunde psychische Reifeentwicklung. Es geht um die Prägung, dass man ein Profil entwickelt. Das geht nicht, wenn man alles erlaubt und alles ist ja prima. Ist es eben nicht. Sein Fazit lautet, Kinder können nur dann reifen, wenn sie ein verlässliches, strukturiertes Gegenüber haben. Für ihn ist nämlich Erziehung primär eine Beziehung. Und dazu brauchen die Eltern Zeit und natürlich viel Engagement, indem sie nicht ständig vor irgendeine Glotze setzen und sie machen lassen, was sie wollen. Und damit sind wir wieder bei diesem biblischen Angebot, Eltern zu ehren. Im Unterschied zu lieben, steckt in dem Wort ehren mehr die Ehrfurcht, der Respekt oder auch die Achtung den Eltern gegenüber. Auch Gehorsam beinhaltet das, wenn ich meine Kids frage, was heißt das? Ja, ich soll den Eltern gehorsam sein, sage ich, nein! Nein! Ich habe viele Fälle in der Jugendarbeit, vor allem im Märkischen Viertel, erlebt, wo die Eltern ihre Kinder zu gottwidrigem Verhalten angeschifft haben. Und ich muss ihnen sagen, gehorche deinen Eltern nicht. Sei es, dass sie andere Leute beschwindeln sollten. Oder lieblos behandeln, wenn es um Helfen geht oder am Sitzplatz in der U-Bahn oder was auch immer. Oder unehrlich sein beim Einkaufen, wenn sie so viel Wechselgeld rausbekommen haben. Schwarz fahren. Oder ich habe auch erlebt, dass die Väter die Kinder zum Klauen angestiftet haben. Klauen wir mal ein paar Zigaretten. Sagt, nee, lass es sein. Trotzdem, auch wenn das vielleicht Extremfälle sind, was natürlich in Dank und Siebung nie vorkommt, bleibt das Elterngebot der Ehrung ja grundsätzlich bestehen. Jesus bestätigt dieses Gebot ja noch ausdrücklich, wenn er in einem Streitgespräch mit den Pharisäern, wir haben es schon gehört, sah, wer die Eltern nicht ehrt, der stellt sich eigentlich gegen Gott und ehrt auch ihn nicht. Die Pharisäer hatten so eine jahrhundertealte Tradition und Jesus zeigt auch, guck mal, da sind Menschen dabei gewesen, die guten Gebote Gottes auszuhebeln. Zum Beispiel Elternehrung. Wenn einer sagt, nein, ich bin ganz für Gott da, ich muss euch jetzt nicht ehren, dann ist das falsch. Das haben vielleicht die Pharisäer früher gesagt, aber Gottes guter Wille ist das nicht. Doch auch wenn die Eltern ihre Stellvertreterfunktion oftmals nicht ernst nehmen, sind sie trotzdem dafür Gott verantwortlich. Sie sind ihm Rechenschaft schuldig. Das Gebot, die Eltern zu ehren, bleibt bestehen, ob wir sie lieben oder nicht. Es gibt genug Differenzen. Nun steht ja noch eine Verheißung dahinter, die einzige. Du sollst die Eltern ehren, damit es dir gut geht und du lange lebst in dem Land, was dir dein Gott geben wird, wörtlich, oder bei Luther, lange lebst auf Erden. Natürlich muss man hier auf den Hintergrund eingehen, worum es geht. Es ist ja interessant, dass alle Gebote, eben auch dieses, nicht primär Kindern, sondern erwachsenen Israeliten damals gegeben wurden. Und diese erwachsenen Israeliten sollten nun weiterhin ihre alternden Eltern ehren und sie aufnehmen. Sie pflegen, sie versorgen. Damals gab es ja keine Sozialversicherung, keine Pflegeheime, keine Versicherung. Und wenn diese alternden Eltern niemanden hatten, der ihnen half, dann blieb ihnen nur noch das Betteln oder der Hungertod. Es war nicht selten, in anderen Völkern war es normal, dann hat man die Alten irgendwo an den Baum gesetzt und da sind sie dann verhungert. War normal, hat sich keiner großes Mal gedacht. Und Gott sagt, nein, du sollst sie auch dann ehren, wenn sie alt sind. Hier will Gott Einheit gebieten und die Familie im Ganzen zusammenhalten. Einer hat das mal mit einem schönen Bild demonstriert, Eltern ehren ist nicht nur der Kinderwagen, sondern auch der Rollstuhl. Der Rollator. Die Schwierigkeit, wenn die alten Eltern immer älter werden. Das, was ja viele von uns hier auch bestimmt. Und da gehört dieses Gebot mit rein. Die Israeliten standen damals vor der Einnahme des Landes. Und da sagt Gott, wenn ihr in eurem Land wirklich stabil leben wollt, über Generationen hinweg, dann werdet ihr das nur dann können, wenn auch euer Familienleben in Ordnung ist. Und das gilt nicht nur für das Israelitische, sondern für jedes Volk. Nach Gottes Willen ist ein gesundes Familienleben die Grundlage einer dauerhaften Existenz in einer stabilen Gesellschaft. Und die Geschichte zeigt sehr häufig, ein Volk geht langfristig dann zugrunde, wenn das Familienleben zerrüttet ist. Hier könnte man viele Themen ansetzen, die ganze Familienpolitik, aber sie fängt eben auch bei uns an, im Kleinen, in dem Beziehungsnetz unserer, meiner Familie. Und das betrifft natürlich, wie schon erwähnt, den Bereich der Pflege, der sehr alt gewordenen Eltern, in denen viele von uns ja drinstecken und wo jeder selber entscheiden muss, selber pflegen, ins Heim geben, das muss man vor Gott treffen, diese Entscheidung. Machen wir uns nicht leicht. Aber ist Gott wirklich der Herr, mein Gott, dann werde ich auch meine Eltern ehren, weil ich weiß, dass Eltern wie Kinder gleichermaßen vor Gott verantwortlich sind. Für die Eltern heißt das, die Kinder nicht als ihren Besitz anzusehen, den man entweder vergöttert und nicht loslässt, wenn man sich abnabeln will, oder mit dem man machen kann, was man will, bis hin zum Missbrauch und Misshandlung. Denn auch die Kinder gehören letztendlich Gott. Und das gilt ja gerade dann, wenn aus Kindern Jugendliche werden. Wenn sozusagen in der Pubertät die größeren Differenzen kommen, die Kinder ihren eigenen Weg gehen, ihr Profil entwickeln und so weiter. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene heißt das, ihre Eltern eben nicht als die Alten irgendwo abzuschieben, sondern sie in jedem Alter und auch in jeder Situation als ihre Eltern zu sehen und sie respektvoll zu behandeln, bis hin zur Pflege oder auch zur Pflegestation. Das Angebot dieses fünften Gebotes lautet also, investiere in familiäre Beziehungen. Denn das ist gut für dich und auch für die Gesellschaft. Denn zum Schluss wollen wir eins nicht vergessen. Eltern wie Kinder haben letztlich einen Vater, nämlich Gott, der auch schon im Alten Testament als Mutter beschrieben wird, denn Gott ist für uns beides. Eltern und Kinder sind vor ihm gleichwertig untergeordnet. Nicht Gott, Eltern, Kinder, sondern sie stehen im Grunde in einer Partnerschaft vor Gott. Sie sind ihm beide verantwortlich. Und weil Gott unser Vater und unsere Mutter im Himmel ist, können wir es uns leisten, uns eben auch gegenseitig in Liebe ein- und unterzuordnen. Und deswegen bietet uns Gott hier an, ich bin der Herr, dein Gott. Du brauchst deswegen nicht in ständiger Auflehnung gegen Eltern und Autoritäten zu leben. Ich, der allmächtige Gott, will dein Vater im Himmel sein. Du kannst es dir leisten, dich in Liebe einzuordnen und so deine Freiheit zu gewinnen. Denn wie gesagt, Gott möchte für uns beides sein, die mütterliche, die väterliche Seite und sich um uns kümmern. Wenn wir ihn ehren und sein Angebot ernst nehmen, dann werden wir frei, auch in der Erziehung von der Vergebung zu leben. Das brauchen wir alle. Und der es eben oftmals heftig zugeht, aber eben auch einander partnerschaftlich zu behandeln und als Eltern und Kinder gemeinsam Gott die Ehre zu geben und damit dahin zu gelangen, was Gott mit beziehungsorientiertem Leben gemeint hat. 4 Sonntage nun schon, liebe Gemeinde, haben wir uns mit diesen einzelnen Aspekten der 10 Gebote, diesen tollen Angebot und eigentlich Freiheiten Gottes beschäftigt, speziell, was man eben nicht so ohne weiteres selbst bzw. als Christ erkannt. Die erste Hälfte haben wir jetzt hinter uns, vor allem diese vertikalen Gebote, also die Gebote, die sich mit der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen beschäftigen. Jetzt waren wir an der Nahtstelle mit dem Elterngebot, Zeit also für einen kleinen Test. Sie haben ja alle den Zettel bekommen, oder die meisten zumindest. 10 Aussagen. Eine repräsentative Umfrage in Deutschland hat mehrere tausend Personen in Ost- und Westdeutschland gebeten, diese 10 Zitate zuzuordnen. Sind das Zitate aus den 10 Geboten oder nicht? Tja, gehen wir mal durch. Was denken Sie, was dazu gehört? Ich fange mal hinten an. Die 10. Aussage, du sollst tolerant sein gegenüber anderen Religionen. Schütteln alle den Kopf. Gut, haben ja auch nur 49, zumindest in 9 Bundesländern, angekreuzt. Was ist mit, du sollst die Schöpfung bewahren? 10 Gebote? Nee. Nee. Auch nicht. Ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Oder 8, du sollst deine Feinde lieben. Schütteln den Kopf. Gut, also bei den letzten 3 sind wir uns klar, das haben ja auch die meisten so angekreuzt, dass sie nicht zu den Geboten gehören. Was ist mit 7? Du sollst dich begehren deines nächsten Haus?
Ja.
Yep. 6, du sollst den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen?
Ja.
Gut. 5, du sollst vergeben, so wie dir vergeben worden ist?
Nein.
Nein oder ja?
Nein.
Nein? Okay, nein. 4, du sollst den Feiertag heiligen? Hatten wir schon. 3, keine anderen Götter?
Ja.
Hatten wir schon. 2, du sollst deinen Nächsten liebe dich selbst?
Nein.
Ja oder nein?
Nein.
Ja?
Ja.
Also ihr seid dafür, wer ist dagegen? Okay, da hinten sind sie dagegen. Immerhin, 90% in den 9 Bundesländern haben gesagt, das gehört zu den 10 Geboten. Nein. Da ist sozusagen das größte Missverständnis entstanden. Also das erste Gebot ist klar, nicht falsch Zeugnis reden, haben wir auch den meisten angekündigt. Also die Aussage der Nächstenliebe steht nicht in den 10 Geboten. Gottes und Nächstenliebe werden zwar im Alten Testament schon einzeln in den Mosebüchern erwähnt, aber erst Jesus hat daraus das wichtigste Gebot gemacht. In einem Streitgespräch mit dem Pharisäer, der fragt, wie kriegt man das an, das ewige Leben, und du weißt doch, was in der Bibel steht. Und Jesus hat zusammengefasst. Und in der Zusammenfassung steht in Lukas 10, Vers 27 und lautet, wenn der Herr wirklich dein Gott ist, dann wirst du Gott mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Denken, Wollen und Fühlen lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Amen.